Ja, jedes zweite Kind oder mindestens jedes zweite Kind erlebt etwas, das wir heute Heimweh nennen. Bei Erwachsenen tritt dieses Gefühl auch auf, ist aber schwerer zu messen oder zu beschreiben, weil die wenigsten erwachsenen Menschen von Heimweh sprechen. Aber es sind die gleichen Symptome. Was wir damit meinen ist, dass Heimweh eine schmerzhafte Sehnsucht nach einem Ort oder Zustand von Zugehörigkeit, Sicherheit und Vertrautheit ist, den man vermisst. Das heißt, Heimweh ist eine schmerzhafte Sehnsucht nach etwas, das wir gerade nicht haben, aber unbedingt haben möchten, das wir brauchen. Und das mit der Heimat ist so eine verrückte Sache. Jeder Mensch sehnt sich danach. Nach einem Ort, nach einem Umfeld, an dem wir uns sicher und geborgen fühlen. Ein Ort, an dem wir uns nichts verdienen müssen. Ein Ort, an dem wir einfach sein können. Ein Ort, an dem wir uns sicher und geborgen fühlen können. Ein Ort, wo wir angenommen sind, wo wir wertgeschätzt werden. Manchmal ändert sich auch das Gefühl von Heimat und wir haben eine andere Heimat auf einmal. So ging es mir, als ich geheiratet habe. Wahrscheinlich war es ein paar Wochen her und als ich von der Arbeit nach Hause fahre, merke ich, irgendwas stimmt nicht. Ich fahre diese wunderschöne Straße, die Bartholomäersteige hoch und ich fühle es. Ich bin jahrelang dort hochgefahren, aber irgendwann merke ich, das ist ja gar nicht mehr meine Heimat. So schön dieser Ort auch sein mag und so glückselig die Menschen auch sein mögen, die dort leben. Ich tue es nicht mehr und ich musste dann umdrehen und nach Böbingen fahren, weil ich gemerkt habe, da ist ja jetzt meine Heimat, mein neues Zuhause, an dem ich willkommen geheißen werde. Unsere Heimat kann sich ändern, aber dieses Gefühl, das dahinter steht, das uns vermittelt wird, bleibt immer gleich. Wir haben eine Sehnsucht nach diesem vollkommenen Ort der Annahme, der Sicherheit und der Geborgenheit. Warum ist das so? Warum kennen wir dieses starke Gefühl in uns? Und warum kann das wahrscheinlich jeder nachvollziehen? Nicht jeder sucht in seinem Zuhause oder in einem Ort seine Heimat. Oft verbinden wir das auch mit Menschen, die uns das Gefühl geben, oder ein Umfeld, das uns vertraut ist. Gewohnheit und Vertrautheit gibt uns das Gefühl, zu Hause sein zu können, sicher sein zu können. Und der Grund, warum das jeder nachvollziehen kann und jeder kennen kann, ist, weil wir diese Sehnsucht in unserem Herzen haben. Und die haben wir nur, weil wir wissen, dass wir hier eigentlich gar nicht hergehören. Das, was wir hier haben, das, was wir hier erleben können in unserem Leben, keiner gehört hierher. Wir alle sind eigentlich fehl am Platz. Wir sind nicht erschaffen worden, hier zu sein. Was ich damit meine ist, wir sind noch nicht am Ziel. Wir erleben hier etwas, was nur eine Zeit lang da ist. Denn Gott hat den Menschen geschaffen, um uns genau das zu geben, wonach wir uns sehnen. Um genau das in uns zu schaffen, was wir uns doch so sehr wünschen. Eine Heimat zu haben bei ihm. Ein Zuhause zu haben. Eine Ewigkeit bei Gott zu haben und sie dort bei ihm zu verbringen. Aber wir sind noch nicht an diesem Ort. Wir sind noch nicht dort, wo Gott uns all das geben will. Wir leben noch nicht in dieser Heimat. Zumindest noch nicht vollständig. Und heute wollen wir uns in dem vierten und auch letzten Teil über die Stiftshütte, ein kleiner Exkurs war das über einige Kapitel im Buch Exodus, möchten wir heute sehen, wie Gott eine neue Heimat baut. Wir haben über vier Teile gesehen, dass Gott sich ein Zuhause baut durch die Stiftshütte und heute möchten wir es abschließen mit dem Gedanken, eine neue Heimat. Der Text befindet sich so zwischen Kapitel 25 und 31 im zweiten Buch Mose. Obwohl die Stiftshütte ein Zelt war, in dem Gott seinem Volk begegnen wollte und bei ihm wohnen wollte, steckt dort viel mehr drin. Und es ist ganz schön herausfordernd, über diese Texte zu predigen, weil sie langweilig sind. Und es ist wahrscheinlich auch schwierig, diesen Texten zuzuhören, weil sie langweilig sind. Zumindest, wenn wir an den Details der Gegenstände hängen bleiben, an den Details des Zeltes. Aber wobei ging es Gott da? Und dann wird es ganz schön spannend. Gott ging es darum, eine Heimat für uns zu bauen, die viel weiter geht als dieses eine Zelt. Weil Gott uns eine Heimat anbietet, dir und mir, die viel besser, viel größer und viel schöner ist als alles, was wir in unserem Leben bisher kennen. Die größer und schöner und besser ist als dieses Zelt der Zusammenkunft, was Mose, das Volk Israel, erlebt haben, nämlich er selbst. Er selbst will zu unserer Heimat werden. Und wie herrlich und wie schön kann dieser Gedanke für jeden sein, der an Gott glaubt. Der Gedanke daran, eine Nähe und eine Gemeinschaft mit Gott zu haben und darin eine neue Heimat, ein Zuhause zu finden. Und vielleicht kennt ihr diesen Gedanken, wir schätzen doch gerade das, wenn wir über den Himmel nachdenken, dann sagen wir, da wird es wirklich schön sein. Im Himmel, da wird es wirklich schön sein. Warum? Weil ich da Gott sehen kann. Weil alles, was mich bremst und alles, was mich hindert, in ihm eine neue Heimat auszuleben, all meine Sünde, all meine falschen Entscheidungen, all der Schmerz und das Leid meines Lebens, das wird alles nicht mehr da sein und ich werde nur bei Gott sein können. Und deshalb ist der Himmel ein besonderer Ort, weil Gott dort sein wird. Aber Gott will nicht warten, bis wir irgendwann bei ihm sind, um uns all das zu geben. Er will nicht warten, bis wir im Himmel ankommen, um uns eine neue Heimat zu geben. Nein, er will uns jetzt schon in einer Art und Weise begegnen, sodass wir ihm nahe kommen können. Und heute wollen wir das in der Stiftshütte sehen, was sie uns bereits zeigt. Über die letzten Predigten haben wir dann gesehen, was Gottes Gedanke mit der Stiftshütte war, dass die Stiftshütte im Kern eine Fortsetzungsgeschichte des Garten Edens ist und dass Gott, nachdem Menschen dauerhaft Reisende waren und Suchende nach ihm, begegnet Gott Mose auf diesem Berg. Zum ersten Mal in einer Weise, was die Menschen nicht kannten seit dem Garten Eden, und gibt ihm Vorgaben. Gibt ihm Vorgaben, ein Zelt zu bauen, dass Gott seinem Volk nahe sein kann und das Volk diese Herrlichkeit Gottes sehen kann. Wir haben also gesehen, dass die Bibel uns diesen Gedanken offenbart, vom Garten Eden bis in die Ewigkeit und dort entfaltet wird. Und haben auch gesehen, dass Jesus das größte und höchste Opfer ist und den Weg für uns zu Gott freigemacht hat, wegen unserer Sündenschuld, die uns vergeben werden kann. Und haben beim letzten Mal gesehen, wie Jesus als der große hohe Priester voller Geduld, voller Mitgefühl mit unseren Schwachheiten umgeht. Und heute wollen wir uns in den inneren Teil dieser Stiftshütte nochmal begeben, die einzelnen Geräte ansehen und schauen, was sie uns lehren über Gott und auch über uns. Und im ersten Punkt möchten wir uns ansehen, die Sehnsucht nach Heimat, wie wir Gottes Gegenwart erleben können. Wenn wir uns nochmal diese Stiftshütte anschauen auf einen Blick, dann fällt uns auf, dass wir die Stiftshütte im Kern in drei Zonen einteilen können, sage ich mal. Die erste Zone, sie umfasst den ganzen Vorhof. Alles, was sich dort noch befindet, da haben wir einmal die Umrandung, aber auch im Vorhof selber haben wir diesen Brandopferaltar und dieses Waschbecken, dieses bronzene Waschbecken. Und dort durften die Menschen sich auch aufhalten, dort durften die Menschen hinkommen. Das war der Begegnungsort, wo das Volk auch sein durfte. Anschließend, wenn wir ein bisschen näher gehen in die nähere Zone, dann sehen wir einmal das Heiligste in der Stiftshütte, ungefähr 2/3 des Zeltes. Das war dann das Heiligste, das Heiligtum, das ist der vordere Teil. Und dort haben wir dann 3 Gegenstände. Wir haben den Leuchter, den Schaubrottisch und den Räucheraltar, der dann direkt vor dem Vorhang stand. Hier durften sich dann die Priester aufhalten und ihren täglichen Dienst ausüben. Und dann hinter dem Vorhang kommt dann die dritte Zone. Dort steht die Bundeslade. Und hinter diesem Vorhang durften selbst die Priester nicht, nur der Hohenpriester, einmal im Jahr, denn dort war die Gegenwart und die Erscheinung Gottes. Das war der gefährliche Ort, den wir uns beim letzten Mal auch angesehen haben. Das Zentrum, könnten wir sagen, also der Höhepunkt von all dem, was sich hinter dem Vorhang verbarg, war die Bundeslade. Die Bundeslade, wenn wir es uns etwas genauer ansehen, war eine Art goldener Kasten, der mit Gold überzogen war, und dort befanden sich drei Dinge. Wir haben die Steintafeln mit den Geboten darauf. Wir haben einen goldenen Krug, in dem ein Stück Manna war. Und wir haben den Stab Aarons, der gesprosst hatte. Die Bundeslade, sie hatte einen Deckel. Dieser Deckel war dann aus reinem Gold gemacht. Und auf diesem Deckel waren Cherubim abgebildet, die sich so mit ihren Flügeln berühren und ihre Angesichter auf den Deckel nach unten gerichtet sind. Diese Bundeslade hatte vier Ösen, durch die dann mit Gold überzogene Holzstäbe durchgeschoben wurden. Und keine Menschenhand durfte diese Bundeslade berühren. Diese Bundeslade war heilig, sie war Gott geweiht. Und damit wir ein bisschen verstehen, wie sehr das so war oder warum das so besonders war, möchte ich zwei Situationen erwähnen, in denen uns bewusst wird, wie heilig dieser Ort und wie heilig dieser Gegenstand für Gott war. Später im Volk Israel gab es mehrere Situationen, in denen sichtbar wurde, wie heilig die Bundeslade auch für die Israeliten war und wie sehr das Gottes Gegenwart widergespiegelt hat. Wenn nämlich die Bundeslade weg war, dann war es auch Gottes Herrlichkeit und Gottes Gegenwart. In 1. Samuel 4, Vers 12 ist das gut nachzulesen. Da lesen wir von Eli. Und die Philister, sie schlugen die Israeliten in einer Schlacht. Und dann kam ein Bote herbeigerannt und berichtet davon. Und da heißt es in Vers 17 aus 1. Samuel 4. Ich lese ein paar Verse vor. Und der Bote antwortete Eli und sprach: Israel ist vor den Philistern geflohen. Und auch hat eine große Niederlage unter dem Volk stattgefunden. Und auch deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, sind tot. Und die Lade Gottes ist genommen. Und es geschah, als er die Lade Gottes erwähnte, da fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Seite des Tores und brach sich das Genick und starb. Denn der Mann war alt und schwer und er hatte Israel 40 Jahre gerichtet. Wir müssen uns bewusst werden an dieser Situation, nicht als Eli hörte, dass seine Söhne gestorben sind in diesem Krieg, alle beide, sondern als er hörte, dass die Bundeslade gestohlen war, dass die Bundeslade nicht mehr da war, da fiel er vom Stuhl und starb. Das sagt der Text sogar ausdrücklich, es geschah, als er die Lade Gottes erwähnte. Da fiel er um und starb. Diese Tatsache war für ihn von größerer Bedeutung als der Tod seiner beiden Söhne. Die heilige Lade Gottes ist weg. Sie ist nicht mehr da. Das wird noch deutlicher ein paar Verse später, als die Frau von Phinehas, einer dieser Söhne, der gestorben ist, also die Schwiegertochter Elis, das hört, setzen direkt ihre Wehen ein. Sie war schwanger und sie gebar einen Sohn. Und die Geburt war sehr schwer und sie war nahe am Tod. Und die Menschen um sie herum, sie haben versucht, sie zu beruhigen und haben gesagt, mach dir keine Sorgen, es ist ein Sohn. Ob das jetzt der größte Trost dann ist in der Situation, ist die eine Sache. Aber sie sagen, fürchte dich nicht, es ist ein Sohn. Und sie ließ das kalt. Sie reagierte gar nicht darauf, sondern es heißt dann in Vers 20, aber sie antwortete nicht und nahm es sich nicht zu Herzen. Und sie nannte den Knaben Ichabod, indem sie sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes genommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade ist genommen. Diese Frau also, die hier mitten in ihren Wehen liegt und dieses Kind zur Welt bringt, trauert in erster Linie gar nicht so sehr um ihren Mann, der dabei gestorben ist, als um die Bundeslade Gottes, weil das für sie ein Zeichen war, ein Gefühl, der Gedanke dabei. Und sie nennt ihren Sohn Ichabod. Die Herrlichkeit ist nicht mehr da. Die Herrlichkeit ist gewichen. Das bedeutet dieser Name. Die Menschen damals, sie wussten ganz genau, welche Bedeutung diese Bundeslade hatte. Es war Gottes Gegenwart. Es war Gottes Anwesenheit beim Volk und jetzt war sie weg. Das war so, als ob man dem Volk Gott selbst gestohlen hätte. Später dann in einer zweiten Situation, als das Volk diese Bundeslade wieder in Besitz bekommt und sie zurückbringen wollen, kommt es zu einem Unfall. Sie stellten die Bundeslade auf einen Wagen, um ihn zu transportieren, und an einer engen Stelle, dann hatten die Rinder sich losgerissen und ein Mann namens Usa hält mit seinen Händen die Bundeslade fest. Und dann lesen wir von der Reaktion Gottes in 2. Samuel 6, Vers 7. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa, und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens, und er starb dort bei der Lade Gottes. Obwohl dieser Mann es gut gemeint hatte und er wollte die Bundeslade nur festhalten, damit sie nicht von diesem Wagen herunterfällt. Er hat es gut gemeint, aber er musste sterben. Er musste sterben, weil er unheilig war und weil die Bundeslade heilig war. Nur an diesen zwei beispielhaften Geschichten können wir so gut sehen, wie heilig diese Bundeslade vor dem Volk, aber auch vor Gott selbst war. Denn die Bundeslade war der Kanal, wodurch Gott Mose begegnete. Wir wollen also festhalten, dass der Ort der Bundeslade ein überaus heiliger Ort war, an dem Menschen wegen ihrer Sünde sterben müssen, wenn sie dort sind, wenn sie dort erscheinen. Sinnbildlich also, wenn Menschen in die Gegenwart Gottes eintreten, müssen sie tot umfallen. Damit ist nicht einfach ein Gegenstand gemeint. Es gibt viele kostbare Gegenstände, es ist ein Ort gemeint. Ein Ort, an dem Gott sich zeigt. Jetzt befindet sich also in dieser Bundeslade das Gesetz. Ein Gesetz, das uns richtet. Ein Gesetz, das sagt, du hast den Tod verdient. Und aus diesem Grund musste der Hohepriester dort jedes Jahr hineingehen und mit Blut diesen Deckel besprengen. Die Bundeslade hatte diesen Deckel. Über diesen Deckel wird gesagt in 2. Mose 25, Vers 17. Und mache einen Deckel aus reinem Gold, 2,5 Ellen seiner Länge und 1,5 Ellen seine Breite. Jetzt fällt uns vielleicht auf, wenn wir eine Elberfelder Übersetzung haben, die grundsätzlich wahrscheinlich die beste Wahl ist, aber dieses Wort nicht ganz gut oder ganz treffend übersetzt hat, nämlich nur mit Deckel, gibt es einige andere Übersetzungen, die dieses Wort anders übersetzen. Die NEU nennt es eine Deckplatte. Die Schlachter übersetzt es mit dem Sühnedeckel. Luther übersetzt es mit dem Gnadenstuhl. Und Tyndale übersetzt es mit dem Gnadenthron. Woher kommen diese unterschiedlichen Worte und was bedeutet dieser Deckel der Bundeslade eigentlich? Dieses Wort Deckel in der Elberfelder wird abgeleitet von einem hebräischen Zeitwort, das ursprünglich eigentlich bedeutete zudecken oder verhüllen. Und speziell in dieser Form nochmal mehr dazu verwendet wurde, um zu sagen, sühnen, versöhnen. Es ist etwas, das zugedeckt wird. Das ist etwas, was abgedeckt wird, das man nicht mehr sehen kann, das verschlossen wurde, das nicht mehr da ist. Dieser Deckel hatte also die Funktion, nicht nur Gericht über die Menschen zu bringen, so wie das Gesetz, das darin war, sondern vor allem Versöhnung und Gnade. Das, was uns schwerfällt, die Auswirkungen unserer Sünde zuzudecken, unsere Schuld zu sühnen, unsere Schuld zu vergeben, die anhand von dem Gesetz sichtbar wird. Dieser Deckel, dieser Sühnedeckel bedeutete vor allem Versöhnung und Gnade. Und so wie im Garten Eden die Cherubim den Garten bewachen, sehen wir hier, wie diese Cherubim über diesen Deckel wachen. Der Deckel, der ist so notwendig und so wichtig für die Menschen, denn er bewirkte durch das Blut, das darauf gespritzt wurde, Vergebung und Sühne. Die Kraft des Gesetzes, das Urteil über uns, das wurde bedeckt. Die Bundeslade ist also mehr als ein Ort, an dem wir sterben können. Es ist ein Ort, an dem wir leben können. weil wir abhängig von diesem Gnadenstuhl sind. Weil die Menschen abhängig davon sind, Gott an diesem Ort der Gnade begegnen zu können. Ein Ort, an dem wir angenommen sind. Ein Ort, an dem wir reingewaschen werden. Und so ist es mit diesem Gott selbst, auch heute. Jeder von uns wird ihm eines Tages von Angesicht zu Angesicht begegnen. Die einen werden gerichtet, den anderen wird vergeben. Entweder wird diese Begegnung eine Begegnung des Todes oder eine Begegnung des Lebens. Je nachdem, ob du an Jesus glaubst und ob dir vergeben ist. Aber wir müssen an diesem Punkt noch einmal kurz stehen bleiben. Immer wieder sehen wir diesen Aspekt in der Bibel, dass uns ein Thronsaal Gottes aufgemalt wird, aufgezeichnet wird. Ein Beispiel davon ist Jesaja 6. Diese Stelle ist sehr bekannt, deshalb wähle ich sie, um sie uns in Gedanken nochmal uns daran zu erinnern. Jesaja beschreibt dort, wie er Gott in seinem Tempel sitzen sieht, auf dem Thron. Er sieht aber nur die Schleppen seines Gewandes, sozusagen den unteren Teil seiner Füße. Und er sieht die Erscheinung der Cherubim, die dort sind und die Heiligkeit Gottes besingen, immer wieder. Und wenn wir jetzt bei dieser einen Übersetzung bleiben von William Tyndale, dann müssten wir sagen, er hat es wohl am passenden übersetzt. Er war so der Vorläufer der King James Übersetzung und er hat sich an Luther angelehnt oder hat sich von Luther inspirieren lassen bei diesem einen Wort und ist weitergegangen als Gnadenschule. Er hat gesagt, es ist der Gnadenthron. Dieser Deckel, dieser Sühnedeckel der Bundeslade, das ist der Gnadenthron Gottes. So hat er es übersetzt. Die Maße der Bundeslade, so breit und so schmal sie war, es war ein Maß für ein ganz bestimmtes Teil, das zu einem Thron gehörte. Zu dieser Zeit war es sehr üblich, dass die Throne, die gebaut wurden, immer gleich groß waren. Die Bundeslade, sie war 125 Zentimeter lang, 75 Zentimeter breit und 75 Zentimeter hoch. Und diese Maße, die identischen Maße, wurden üblicherweise gebraucht, um als Fußschemel für einen Thron gebaut zu werden, für einen König. Das heißt, wenn der König sich auf den Thron saß, dort, wo die Füße drauf standen, das war das identische Maß, wie auch die Bundeslade gebaut werden sollte. Von dieser Symbolik also können wir uns das so vorstellen, dass Gott auf seinem Thron im Himmel sitzt und seine Füße bis zur Erde reichen. Er seine Füße auf den Deckel dieser Bundeslade stellt. So wie es Gott selbst in Jesaja 66, Vers 1 sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Wenn also dieser Deckel der Fußschemel des Thrones Gottes darstellen soll, ist das dann nicht für uns tröstlich zu wissen, dass Gott seine Füße von dem Ort aus, wo er regiert, auf diesen Gnadendeckel stellt? Und genau das meinte Luther, als er die Bundeslade und den Deckel der Bundeslade mit Gnadenthron übersetzte. Das ist der untere Teil des Thrones, wo Gott seine Füße aufstellt. Das hat er damit gemeint. Ist es nicht schön für uns zu wissen und tröstlich, dass der Ort, von dem Gott aus regiert, ein Ort der Gnade ist? Dass die Grundlage, wo Gott seine Füße aufstellt, letztendlich nicht das Gericht ist für uns, sondern seine Gnade und Barmherzigkeit. Ist das nicht der Ort, den wir uns wünschen? Ist das nicht der Ort, von dem wir sagen würden, vor diesem Thron will ich gerne erscheinen. Dort will ich gerne meine Heimat wiederfinden. Vor diesem Gott und König möchte ich gerne treten und wissen, ich bin angenommen. Wissen, mir ist vergeben. Wissen, dort darf ich zu Hause sein. Dort darf ich meine wahre und ewige Heimat finden. Mitten vor diesem Gott in seiner Gegenwart. Denn dort will er mir begegnen. Dort will er mich erfüllen. Und ich will dich fragen, sehnst du dich nach diesem Ort? Oder noch viel besser und treffender, sehnst du dich nach dieser Person, die dich dort erfüllen will, die dir dort nahe kommen will an einem Ort der Gnade. Als zweites können wir sehen, nachdem wir das Zentrum, den Mittelpunkt der Stiftshütte gesehen haben, die Bundeslade, können wir als zweites sehen, das Leben in der Heimat, in der Gegenwart Gottes bleiben. Wenn wir uns nochmal diese Beschaffenheit der Stiftshütte ansehen, dann können wir sehen, dass die Priester durch den Vorhof in das Zelt der Zusammenkunft gehen konnten. Und dort gab es mehrere Gegenstände, die sich dort befanden. Und ich bin überzeugt, dass wir auch daran beispielhaft erkennen können, wie die Priester Gott begegnet sind, wie sie ihm gedient haben und dass das für uns eine Brücke zu unserem Leben schlagen kann. Und manche Menschen, die konnten das besonders gut, die haben dann hinter jedem Stoff und hinter jeder Farbe ganz viele Bedeutungen und Dinge erkennen können. Ich kann das leider nicht, aber ich denke, in diesen vier Gegenständen, die wir uns noch anschauen können, da können wir einige Dinge sehen und erleben, die eine Brücke in unser Leben schlagen. Ist es nicht so, dass viele von uns an dem Punkt, den wir gerade beschrieben haben, schon einmal waren und sagen können, ich stand schon mal an diesem Gnadenthron. Ich stand schon mal vor diesem Gott und ich musste nicht sterben, weil Jesus für mich gestorben ist und mir vergeben hat. Und ich stand schon mal vor diesem Thron in dem Bewusstsein, meine Schuld ist mir vergeben. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Ich bin angenommen bei Gott. Ich habe die Vergebung meiner Sünden empfangen. Ich bin reingewaschen worden von meiner eigenen Schuld. Ein Moment, in dem dir bewusst wurde, mir ist vergeben. Und die meisten haben diesen Moment als einen ihrer schönsten Momente des Lebens festgehalten. Und es tut gut, sich immer wieder daran zu erinnern. Und manchmal würden wir vielleicht sagen, da habe ich mich Gott so nahe gefühlt. Da habe ich so diesen Frieden und diese Wärme in meinem Herzen gespürt. Aber so ist es heute vielleicht nicht mehr. Und ich frage mich, können wir das heute nicht auch noch erleben? Können wir heute nicht irgendwie in dieser Gegenwart Gottes bleiben, an diesem Ort, den wir als so schön in Erinnerung haben? Dürfen wir Gott nicht heute schon unsere Heimat nennen und wissen, dass wir in seiner Gegenwart leben und bleiben dürfen, bleiben können? Wir wollen gleich in diesen vier Gegenständen, die wir uns in Kürze noch anschauen, sehen, wie die Priester selbst Gegenstände hatten, um in die Begegnung zu Gott zu kommen, aber auch wir heute Gegenstände haben, um in der Gegenwart Gottes bleiben zu können. Das erste ist das Waschbecken, das sich auf dem Vorhof befand, nämlich genau zwischen der Stiftshütte und dem Brandopferaltar befand sich dieses bronzene Waschbecken. Und bevor dieser Dienst der Priester verrichtet wurde, mussten sie dorthin gehen und haben dort ihre Hände und ihre Füße gewaschen. Und die Begründung Gottes war eigentlich ganz klar und einfach. Wenn sie in das Zelt der Zusammenkunft hineingehen, sollen sie sich mit Wasser waschen, dass sie nicht sterben. Das ist eine ganz klare Bedeutung. Sie mussten das tun, damit sie vor Gott nicht sterben bei ihrem Dienst. Die Priester, sie waren bereits für ihren Dienst geweiht und eingesetzt. Das heißt, sie mussten sich diesen Titel oder dieses Amt nicht verdienen. Gott hat es ihnen gegeben. Sie waren Priester, weil Gott sich dazu entschieden hatte, weil Gott es so wollte. Und deshalb waren sie geheiligt vor Gott für diesen Dienst. Und obwohl das so war, mussten sie trotzdem an dieses Waschbecken gehen und sich dort waschen, damit sie ihren Dienst vor Gott ausüben können, ohne zu sterben. Das war der erste Schritt, den sie gehen mussten, bevor sie Gott und Menschen dienen. Und wir müssen sagen, eigentlich ist das sehr ähnlich für uns auch heute in unserem Leben. Auch wenn uns vergeben ist von Gott und wenn wir reingewaschen sind und wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir geheiligt und abgewaschen vor ihm. Dennoch gibt es Sünde in unserem Leben, die uns von Gott trennt. Dennoch müssen wir regelmäßig unsere Schuld vor Gott bekennen und ihn um Vergebung bitten. Sinnbildlich, so wie die Priester an dieses Waschbecken gehen mussten und sich dort abwaschen mussten, müssen auch wir immer wieder in unserer Beziehung zu Gott vor Gott treten und wissen, dass uns dort vergeben wird. wissen, dass es da sinnbildlich dieses Waschbecken gibt, wo wir hinlaufen dürfen und es dort reichlich von diesem reinigenden Wasser der Gnade Gottes gibt, das uns reinwäscht von unserer Schuld. Wir uns immer wieder bewusst werden dürfen, dass Gott uns dort nicht seiner Gnade entzieht, sondern wir sie jeden Tag, jeden Morgen neu bekommen können. Wir einfach dahin gehen dürfen, an dieses Waschbecken der Gnade Gottes, der Vergebung Gottes und uns dessen bedienen dürfen. Vielleicht erinnert uns das auch an die Fußwaschung von Jesus und er sagte ihnen, sie hätten gar nicht mehr nötig, am ganzen Leib gereinigt zu werden, nicht der ganze Körper, sondern nur noch die Füße. So ist es auch bei uns. Wir dürfen wissen, wir sind reingewaschen. Durch das Wasserbad im Wort hat Jesus seine Gemeinde gereinigt. Und dennoch müssen wir immer wieder neu, weil Sünde die Beziehung zu Gott stört, zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Das hat gar nicht so viel mit unserer Errettung in erster Linie zu tun, sondern mit unserer Gemeinschaft und Begegnung mit Gott. Wenn wir ihm begegnen wollen und wollen, dass er uns erfüllt, wollen, dass er zu uns spricht, dann braucht es das, dass wir immer wieder neu unsere Schuld bekennen und uns dieser Vergebung bewusst werden. Und sie ist reichlich da. Wir müssen nur an dieses Waschbecken laufen und uns der Gnade Gottes bedienen, die er uns anbietet. Ah ja, genau so sah das vielleicht aus. Als nächstes gab es einen Leuchter. Ein Leuchter, das symbolisiert ein Leben im Licht. Das war ein Gegenstand im Heiligtum, also schon in diesem Zelt der Begegnung. Ein siebenarmiger oder sechsarmiger Leuchter, je nachdem, wie man es zählt. Dieser Leuchter war aus reinem Gold hergestellt, also nicht überzogen, sondern reines Gold und wies auf diesen Armen durch diese Knospen und Blüten etwas auf. Es sollte an den Baum des Lebens erinnern, im Garten Eden. In diesen Leuchter kam dann Öl hinein und es leuchtete dann dort den ganzen Tag und erhellte diese Stiftshütte, strahlte Licht und Wärme aus. So wie dieser Baum im Garten Eden alle Zeit für Leben und für Hoffnung stand, sollte dieser Leuchter das Volk daran erinnern. So wie der Baum im Garten Eden ein Sinnbild für Gottes Wesen war. Wer Anteil daran hat, der hat das Leben. Wer keinen Anteil daran hat, der hat das Leben nicht. Und Jesus macht von genau diesem Bild selbst Gebrauch, als er zu den Menschen predigte und bezeugt von euch, ich bin dieses Licht der Welt. Ich bin das Licht, das in diese Welt gekommen ist, das Licht Gottes, viel heller als ein Leuchter. Ich bin das gesprochene Wort Gottes, das in die Welt kommt. Und jeder, der an mich glaubt, sagt Jesus, der hat das Leben und er kann im Licht Gottes leben. Und jeder, der nicht an Jesus glaubt, der bleibt in der Finsternis und hat keinen Anteil an diesem Leuchter. Jesus offenbart sich selbst als Licht. Und genau darin dürfen wir die Realität des Lebens mit Jesus erleben. Gott spricht vor allem durch sein Wort zu uns. Und es gibt so viele Verse, in denen genau das sichtbar werden soll. Ein bekanntes Beispiel ist dann Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und ein Licht auf meinem Pfad. Gottes Wort, es spricht zu uns. Es ist eine Leuchte, es ist eine Erhellung für unser Leben. Und je mehr wir uns mit diesem Licht Gottes beschäftigen und Jesus in seinem Wort begegnen, je mehr Licht wird das auch für unser Leben. Und dieses Licht Gottes ist so vielseitig, oder? Auf der einen Seite deckt es dunkle Stellen in unserem Leben auf und bringt Licht hinein. Da, wo wir falsch denken, da, wo wir falsch fühlen, da, wo wir falsch handeln. Und auf der anderen Seite bringt es auch eine Orientierung für unser Leben. Er macht unsere Umgebung hell. Dass wir sehen, welchen Weg wir gehen sollen. Dass wir sehen, wie Gott uns führen will. Auch der Leuchter ist ein Ort für uns, an dem wir Gott auf eine Art und Weise begegnen dürfen. Beziehung mit ihm leben können, in diesem Licht zu bleiben. Es gibt auch einen Schaubrottisch, ein Leben in der Versorgung Gottes. Auch ein Gegenstand im Heiligtum, Dieser Tisch war auch aus reinem Gold hergestellt und auf diesem Tisch lagen 12 Brote die ganze Woche. Das war ein Symbol dafür, dass Gott sein Volk versorgt. Und 12 Brote deshalb, weil es 12 Stämme gab. Und Gott wollte zeigen, ich versorge mein ganzes Volk, jeden Stamm einzeln. Nach einer Woche dann durften die Priester dieses Brot essen. Ein neues Brot kam auf den Tisch. Ich weiß nicht, ob das ein Vorzug ist. Also das Volk durfte dann jeden Tag frisches Brot essen. Die Priester durften dieses geheiligte Brot dann später essen. Sonst niemand, aber es sollte ein Symbol sein. Es war geheiligtes Brot, dargestellt vor Augen der Priester durchgängig. Gott versorgt sein Volk. Dadurch zeigt Gott mehrere Dinge. Erstens erinnert Gott sein Volk daran, ich versorge euch. Ihr tut es nicht selbst. Ihr habt es gar nicht selbst. Alles, was ihr habt, kommt von mir. Und das war bei Israel wortwörtlich so. Sie empfingen Brot aus dem Himmel, Fleisch, auf übernatürliche Weise. Und Gott versorgte sie auf diese Weise 40 Jahre in der Wüste. Und es gab letztendlich keinen einzigen Tag, an dem sie nicht versorgt waren. Und vielleicht sieht das bei uns gar nicht so übernatürlich aus, aber auch wir sind mit allem versorgt, was wir brauchen. Nicht, weil wir gut sind, nicht, weil wir besonders sind, nicht, weil wir alles so gut machen, sondern weil Gott es gut mit uns meint. Und dieser Schaubrottisch soll daran erinnern, dass Gott ein guter Geber ist, der uns alle Zeit versorgt. Aber als zweites stellt dieser Tisch auch noch etwas anderes dar, Gottes Gastfreundschaft. Ich denke, keine andere Sache macht Gemeinschaft und Gastfreundschaft so deutlich, als wenn du bei jemandem zu Hause eingeladen bist und es sogar etwas zu essen gibt. Viele machen das in der Gemeinde. Andere dürfen es auch noch lernen in der Gemeinde. Aber das ist eine gute Sache. Man wird eingeladen und dann wird für die Gäste etwas zubereitet, ein Essen, und man kann das Essen dann gemeinsam essen und kann diese Gastfreundschaft genießen. Und irgendwann dann gehen vielleicht die Gäste auch wieder. Und manche Gastgeber freuen sich vielleicht darüber und räumen dann wieder alles auf. Und dann kommen irgendwann die nächsten Gäste, wenn man das dann verkraftet hat oder verarbeitet hat. Aber der Unterschied zwischen uns und Gott ist folgender. Gottes Tisch ist für uns immer gedeckt. Da, wo wir uns nur einen Zeitpunkt aussuchen würden, dass Menschen zum Essen bei uns eingeladen sind und dann irgendwann wieder gehen, da ist Gott anders. Diese Brote, sie lagen immer dort. Gottes Gastfreundschaft für uns war immer da, ist immer da. Er will uns immer in seiner Gegenwart willkommen heißen. Und der Grund, warum wir das oft nicht genießen können oder nicht wahrnehmen in unserem Leben, ist nicht, weil Gott es so will, sondern wir, weil wir es so wollen. Dieser Tisch Gottes ist reichlich für uns gedeckt. Und wir dürfen alle Zeit in diese besondere Gegenwart Gottes eintreten. Das haben wir vor einiger Zeit schon gesehen an dieser einen Stelle, wie Mose Gott auf dem Berg begegnet mit den 70 Ältesten und sie aßen und tranken dort vor Gott, vor seinem Angesicht. Das dürfen wir heute in einer geistlichen Form genießen. Wir dürfen alle Zeit zu Gott kommen und einerseits wissen, dass er uns alles gibt, was wir brauchen, aber auch wissen, dass er zu jeder Zeit diesen Tisch für uns gedeckt hat und zu jeder Zeit auf uns wartet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man Gäste erwartet und man deckt den Tisch, dann ist man wirklich bereit. Dann ist man bereit, dass die Gäste kommen können. Und so ist es auch bei Gott. Sein Tisch ist immer gedeckt. Das heißt, Gott ist immer bereit. Gott heißt uns zu jeder Zeit willkommen und will uns glücklich und zufrieden in seiner Gegenwart sehen. Dann gibt es noch ein viertes, den Räucheraltar. Das ist der dritte Gegenstand im Heiligtum. Auch der war aus reinem Gold hergestellt und stand direkt vor dem Vorhang. Dann kam nichts mehr, nur der Vorhang trennte das dann. Und zweimal am Tag, da gingen die Priester dort hinein, einmal am Morgen und einmal am Abend, um dem Herrn ein Räucherwerk darzubringen. Und ganz oft in der Bibel passiert das, dass genau das mit dem Gebet der Gläubigen verbunden wird. In Psalm 141, Vers 2 heißt es dann, lass als Räucherwerk vor dir bestehen mein Gebet. das Erheben meiner Hände als Abendopfer. In Offenbarung 8, Vers 4 heißt es, und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. So also wie Räucherwerk angezündet wird und durch die Wärme dann dieser Rauch aufsteigen lässt, so soll auch unser Gebet vor Gott sein, das unseren Herzen entspringt und hinaufsteigt zu Gott. Vielleicht kennen wir auch diese Redewendung in schwierigeren Zeiten, wo wir das nicht so fühlen oder erleben. Da sagen wir, ich habe das Gefühl, mein Gebet geht nicht höher als die Zimmerdecke. Es steigt nicht auf zu Gott, als ob es bei mir bleibt. Genau das meinen wir damit. Das Räucherwerk sollte etwas sein, es stand vor dem Allerheiligsten. So ist auch unser Gebet der letzte Schritt oder der letzte Punkt vor unserer wahren Begegnung mit Gott. Wir können vermutlich Gott nirgends tiefgehender und schöner erleben als in einem tiefen Gebetsleben. Dort können wir direkt in seine Gegenwart eintreten. Und ich weiß nicht, ob uns das heute so sehr bewusst ist. Wir nehmen es oft vielleicht wahr als Worte, die wir sprechen. Aber diese Worte, die haben Kraft. Diese Worte, sie gehen direkt in die Gegenwart Gottes vor einen heiligen, gnädigen und liebenden Gott, der diese Worte hört. Der auf diese Worte reagiert. Der uns überschütten will mit seiner Liebe und Geduld und Gnade. Wir haben also diese vier Gegenstände, das Waschbecken als ein Leben in der Reinigung, den Leuchter als ein Leben im Licht, den Schaubrottisch als ein Leben in der Versorgung und den Räucheraltar als ein Leben im Gebet. Wir können sagen, so wie die Stiftshütte letztendlich viele Symbole trägt, die uns daran erinnern, wie die Priester Gott begegnen konnten und Gott begegnen sollten, gibt es auch heute bei uns viele Gegenstände, viele Möglichkeiten, wie wir in der Gegenwart Gottes bleiben können, dort sein können. Wir brauchen diese Gegenstände, um in seine Gegenwart geführt zu werden, um in dieser neuen geistlichen Heimat zu leben, diese Nähe Gottes zu erleben. Aber wir müssen auch lernen, dass es eine Sehnsucht braucht, die uns antreibt. Eine Sehnsucht nach dem Gnadenthron Gottes, dort erscheinen zu dürfen, ihn dort erleben zu wollen. Und so bleibt am Ende keine andere Frage übrig, als uns zu fragen, wo ist denn unsere Heimat? Wohin geht denn unsere Sehnsucht? Und das entscheidet letztendlich, wofür unser Herz schlägt. Richard Baxter, einer der Puritaner, er brachte es mal ganz gut auf den Punkt und ich möchte uns auch mit dieser Einladung ins Gebet überleiten. Er sagte einmal, Gott ist das einzige Zuhause der Seele. Alle anderen Zufluchtsorte sind vergänglich und unzureichend. Aber in Gott finden wir einen ewigen Zufluchtsort, wo wir wahren Frieden und wahre Ruhe finden können. Unsere Seelen sind ruhelos, bis sie in ihm wahre Heimat gefunden haben.